Liebe Hörer des Podcasts Block 52, mein Name ist Philipp Sandner und ich bin Leiter des Frankfurt School Blockchain Centers und wir haben eine neue Folge aufgenommen, heute mit Viktoria Jahn von der Kanzlei Waldeck aus Frankfurt. Sie ist dort Rechtsanwältin und wir sprechen über CO2-Credits auf Blockchain-Basis. Bildlich gesprochen ist es zum Beispiel ein Waldaufforstungsprojekt, was CO2 absorbiert. Das kann man dann als Tokens begeben, um zum Beispiel so ein Projekt co-zufinanzieren. Wir sprechen über diverse Projekte dieser Art, wie auch das Angebot sich dieser Projekte entwickelt, auch die Nachfrageseite. Und wie es zu erwarten ist, tut sich auf der Angebotsseite sehr viel. Da gibt es findige Unternehmer, Startups und ähnliches. Und auf der Nachfrageseite dauert es wahrscheinlich noch ein bisschen, bis die Industrie solche Tokens nachfragt. Ja, liebe Viktoria, schön, dass wir heute sprechen. Du bist Rechtsanwältin bei Waldeck, das ist eine Kanzlei in Frankfurt. Aber zum Starten stellst du dich am besten selber noch mal kurz vor und gerne natürlich auch eure Kanzlei.
Ja, hallo Philipp, vielen Dank, dass ich hier bei dir Gast sein darf. Ich bin Viktoria Jahn, arbeite bei Waldeck Rechtsanwälten als Rechtsanwältin, wie schon vorgestellt. Ich komme eigentlich aus dem klassischen Bank- und Kapitalmarktrecht und habe aber frühzeitig quasi mit der ersten ICO-Welle die Themen Kryptowährungen, dann auch Digital Assets, NFT und die weiteren Erscheinungsformen in meine tägliche Arbeit mit integriert. Wir waren da so ein bisschen mandantengetrieben auch, weil die bestehenden Marktteilnehmer im Bank- und Kapitalmarktrechtlichen Raum sich natürlich stark auch für die Kryptoassets, Digital Assets und sonstigen Erscheinungsformen interessiert haben und sich gefragt haben, wie kann man das denn in den bestehenden Handel, in unser bestehendes operatives Geschäft implementieren, wie können wir da rein migrieren und genau die aufsichtsrechtlichen Fragestellungen haben wir dann miterarbeitet und viele vertragliche Themen da gelöst und aufsichtsrechtliche Einschätzungen getroffen, sodass dann der Markt sich auch mit so auf rechtlichen Füßen entwickeln konnte, wie er sich jetzt auch entwickelt hat. Und genau in dem Zuge gab es ja jetzt auch in den letzten Jahren die Erscheinung Tokenisierung. Also Tokenisierung ist ja quasi in allen Bereichen sehr wichtig und relevant geworden. Viele Geschäftsopportunitäten haben sich da herausgebildet und das hat dann auch einen Bereich getroffen oder umfasst, den, mit dem ich mich jetzt auch noch viel in meiner täglichen Arbeit auseinandersetze mitunter, und zwar der Carbon Credit Bereich, soll heißen der CO2-Zertifikatehandel. Und da hat eben Tokenisierung auch Eingang gefunden und die dort bestehenden Marktteilnehmer sind dann reingegangen in die Tokenisierung und haben dann angefangen, Carbon Credits, also CO2-Zertifikate, zu tokenisieren und damit dann auch ja, sich einen neuen Markt zu erschließen, gewisse Defizite, die im Markt bestehen, immer noch bestehen leider, vielleicht auch auszugleichen und sind dann an mich als Rechtsanwältin herangetreten, um zu fragen, hat das aufsichtsrechtliche ja, Themen, die damit einhergehen, was gibt es da für Probleme und worauf müssen wir achten? Und genau, da herrschte in letzter Zeit oder am Anfang der Tokenisierungswelle, herrschte da sehr viel Unkenntnis in dem Bereich.
Vielleicht kannst du an der Stelle einfach mal kurz ein paar Beispiele machen. Was soll denn tokenisiert werden? Also, was exakt wird hier tokenisiert? Gerne zwei, drei, vier Beispiele machen. Das wäre ganz toll.
Genau. Also, wenn ich von CO2-Zertifikaten spreche, dann spreche ich letztlich von einem Zertifikat, also letztlich man nehme ein Papier, das in dem quasi ausgewiesen ist, dass eine bestimmte Menge an CO2, also Kohlenstoff, gespeichert ist, auf Basis eines bestimmten Projekts, ein naturbasiertes Projekt, wie zum Beispiel ein Aufforstungsprojekt im Amazonas. Also, das ist so der Klassiker. Und das Ganze wird so generiert, dieses CO2-Zertifikat, dass ein Projektentwickler ein Projekt auf die Beine stellt oder vielleicht auch schon umgesetzt hat, zum Beispiel das Aufforstungsprojekt im Amazonas. Und eben mit diesen dort vorhandenen Bäumen Kohlenstoff langfristig binden kann. Und mit diesem Projekt geht er an eines der ja von den Drittstaaten anerkannten Registern vorbei. Das ist zum Beispiel Verra oder der sogenannte Gold Standard. Und sagt, hallo, ich habe hier ein Projekt, ich möchte jetzt dafür bitte CO2-Zertifikate haben. Und dann wird dem Projektentwickler, wird dann für sein Projekt eine bestimmte Menge an diesen CO2-Zertifikaten ausgestellt. Und das ist dann meistens ein Wert von einer Tonne CO2 pro Zertifikat. Und die kann er dann vertreiben oder vielleicht auch andere Dinge damit machen. Da können wir vielleicht nochmal en Detail drüber sprechen. Genau, und dieser Markt, der existiert auch schon eine ganze Weile und ja, hat mit zunehmender Wichtigkeit des Themas, ja, wie erreichen wir unsere Klimaschutzziele, natürlich auch an Bedeutung gewonnen. Also anfangs noch nicht so viel und mit steigender politischer Brisanz dann eben umso mehr. Und das geht ja jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir die COP28 jetzt gerade mehr oder weniger erfolgreich abgeschlossen haben, hat das jetzt natürlich nochmal auch an Relevanz gewonnen. Wie schafft man es, ja, vorhandenen Kohlenstoff aus der Atmosphäre zu entziehen oder vielleicht auch langfristig zu verhindern, dass das Carbon weiter emittiert wird? Und genau darum dreht sich der Markt. Und ja, da sind viele aufstrebende Projektentwickler und viele Pioniere, die in diesem Markt ganz tolle Ideen haben, die sie umsetzen wollen. Und eine Umsetzungsmöglichkeit ist dann eben auch, da in die Tokenisierung reinzugehen, beziehungsweise bestimmte DLT-basierte Anwendungen in das eigene Geschäftsmodell zu implementieren. Genau.
Okay, und was passiert dann? Das heißt, dann packe ich ein, du hast CO2-Zertifikat verwendet als Wort. Ich glaube, auf Englisch CO2-Credit passt fast ein bisschen besser, weil man bei dem Wort Zertifikat immer an ein Finanzinstrument denkt. Das passt ja nicht so ganz, gell? Das sind keine Zertifikate im Sinne der Börse, wo ich mir das Zertifikat kaufen kann. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber ansonsten nochmal die Frage, Blockchain machen wir gleich, aber einfach nochmal kurz die Frage vorneweg. Wie viele Projekte kommen da momentan? Nimmt die Schlagzahl zu? Nimmt die Qualität der Projekte zu? Sind es Projektentwickler, die zu dir kommen? Sind es Startups? Sind es Banken? Also was tut sich da so in deinem Umfeld?
Also das ist sehr divers. Hauptsächlich sind es tatsächlich Intermediäre. Also man muss sehen, die Projektentwickler selbst, die ihre Projekte registrieren, die sitzen ja in sehr weit entfernten Ländern aus den westlichen Regionen herausgedacht. Und da, wo die Nachfrage nach den Carbon Credits besteht, die ist ja eher hier in diesem Raum beheimatet. Also da, wo der Industriesektor auch stark vertreten ist, da ist die Nachfrage dann eher zu Hause, und deswegen brauchen viele Projektentwickler Intermediäre, Vermittler, die eben dann sich einschalten, um die Carbon Credits zu verkaufen, also dann sozusagen so eine Vermittlerstellung einnehmen. Und das sind unter anderem auch, ja, Mandanten, mit denen ich dann agiere, die dann sagen, wir haben Projektentwickler an der Hand, die geben uns quasi ihre Carbon Credits und wir versuchen, die an den Markt zu bringen. Und das ist die eine Seite. Auf Nachfragerseite kommt das zum Teil auch. Das Problem ist aber, dass wir jetzt in der noch nicht tokenisierten Welt, ist ja, wie du schon gesagt hast, mit einem nicht regulierten Instrument zu tun haben. Das ist jetzt anders als der regulierte CO2-Zertifikatehandel, bei dem man ja sogenannte Verschmutzungsrechte kauft und was strenger Regulatorik unterliegt und auch nach dem Cap-and-Trade-System funktioniert. Das heißt, die Europa letztlich agiert, die Europäische Kommission agiert als Emittent dieser Zertifikate und reduziert sukzessive die Menge, sodass die sie kaufen müssen, die Betonung liegt auf, sie sind verpflichtet, diese Verschmutzungsrechte zu kaufen, für die verteuert sich dieser Markt dann sukzessive, und das ist, sagen wir mal, ein Marktmechanismus, der funktioniert. Im freien Zertifikatehandel und freiwilligen vor allem, da haben wir dieses Cap and Trade nicht, und deswegen muss man auch immer sich vor Augen führen, dass das nach einer anderen Systematik funktioniert. Also man muss sich die Frage stellen, wer will diese CO2, also Carbon Credits, um hier nicht Verwirrung zu stiften, am Ende haben, und wer braucht die? Weil am Ende ist es kein Produkt, mit dem man jetzt Rendite erzielt oder Dividenden kassiert, so also wie wir das bei Finanzinstrumenten kennen, sondern das hat eine andere Zielrichtung. Und zwar entweder will ich als Industrieller diese Produkte kaufen, weil ich selbst meinen Ausstoß ausgleichen möchte oder muss. Das kann dann teilweise mit ja, Nachhaltigkeitsberichtspflichten einhergehen, die dann in Zukunft für viele industrielle oder auch mittelständische Unternehmen dann bestehen. Oder ich möchte vielleicht auch mein Endprodukt klimaneutral veräußern, also kaufe dann letztlich Carbon Credits, um meinen Ausstoß zu emittieren und die Produktherstellungskette klimaneutral zu stellen. Das ist vielleicht auch eher so ein Marketingaspekt, der damit mit eine Rolle spielt. Ja, das sind so die zwei Strömungen, die ich sehe. Also ich sehe das noch nicht als wirklich starkes Finanzprodukt als solches, weil es eben anders eine andere Funktionalität hat. Ich glaube, der Markt würde sich da häufig gerne was anderes wünschen. Aber gerade weil wir so eine hohe Fragmentierung in dem Markt haben, wir haben ganz, ganz unterschiedliche Produkte. teilweise dieses reine Zertifikat, wenn wir dann, dann können wir auch daran denken, so eine Art Forward-Produkt in den Markt zu bringen. Das gibt es auch schon so Erscheinungen. Und mit der Tokenisierung hat das dann natürlich nochmal ganz andere Ausprägungen bekommen, wie man dieses Produkt strukturieren kann. Und dadurch, dass man eben auch so eine große Produktvielfalt hat, habe ich eher den Eindruck, dass die Nachfrage so ein bisschen zurückgeht, weil man einfach von dieser Anzahl an Produkten teilweise auch als Nachfrage so ein bisschen überfordert ist. Und hinzu kommt, das ist auch leider ein Defizit des Marktes, dass ein hoher Vertrauensverlust gerade stattgefunden hat. Die von mir benannten Register, also Verra und Gold Standard, die hatten zuletzt ja, ziemlich schlechte Presse bekommen, weil viele Projekte, die sie zertifiziert haben und auf deren Basis sie die Carbon Credits ausgestellt haben, eben nicht oder nicht so umgesetzt waren. Und diejenigen, die die gekauft haben, also die Industriellen, die dann entweder damit offsetten wollten oder dann ihre Produkte damit klimaneutral stellen konnten, die haben dann ziemlich in die Röhre geschaut, weil das letztlich dann nicht zusammengepasst hat. Und das war ein großer Vertrauensverlust, den man jetzt versucht, ja, irgendwie wieder auszugleichen. Und da gibt es verschiedene Ansätze, wie man da versucht, wieder auf die Füße zu kommen. Aber das war, würde ich mal sagen, für den gesamten Markt ein ziemlicher Rückschlag, was dann auch die Nachfrage auf Seiten des Industriesektors, der sich ja letztlich dafür interessiert, ja, ziemlich hat zurückgehen lassen, leider.
Vielleicht nochmal zu der Art der Tokens und da sind wir auch dann nochmal bei der Frage, warum brauchen wir dann die Blockchain überhaupt? Was wird da genau gemacht? Also wird der CO2-Credit 1 zu 1 an den Token gekoppelt? Du hast auch von Forward-Instrumenten gesprochen, dann wären es eben doch Finanzinstrumente. Also was denken sich die Leute hier aus, was sie aus diesem CO2-Credit machen im Sinne der Tokenisierung?
Genau, also ja, die meisten Fälle, die mir begegnet sind eher die Carbon-Backed-Token, würde ich sie jetzt mal bezeichnen, also tatsächlich ein Token, der dann mit einem echten Carbon-Credit hinterlegt ist. Also man hat sich einen Carbon-Credit ausstellen lassen, der liegt vielleicht auch bei einem Treuhänder, also der liegt physisch irgendwo und da legt man quasi dann den Token drauf, damit man am Ende ein vielleicht auch besser handelbares Produkt hat. Das ist quasi die Sicht aus Projektentwicklersicht, der sich gewisse Vorteile mit dem Produkt-Token erhofft. Und das Thema ist, dass man mit dem Token natürlich auch andere Kundengruppen teilweise auch anspricht. Zum Beispiel ja, Kunden, die sich schon von vornherein für tokenisierte Produkte interessieren und sagen, ich möchte jetzt vielleicht auch mein Produktportfolio, was ich da habe, Kryptowährungen, vielleicht auch Digital Assets und dann eben auch Carbon Credit Token eben erweitern und dann eine Diversifizierung meines Produktportfolios machen und mit Produkten, die eben auch auf Nachhaltigkeit dann abzielen und dann einen ja, Mehrwert für die Umwelt und das Erreichen der Klimaschutzziele bewirkt. Natürlich ist das immer so ein bisschen ein Widerspruch in sich. Wenn wir über tokenisierte Produkte reden, reden wir natürlich auch über die Distributed Ledger Technology, die jetzt nicht unbedingt dafür bekannt ist, besonders nachhaltig zu sein. Also wir haben natürlich da sehr viele gute Entwicklungen von Umstellung auf Proof of Stake und Proof of Reserve und diese Themen, dass man da versucht, möglichst stromsparend auch unterwegs zu sein. Aber ja, trotzdem glaube ich, ist das ein Produkt, was dann auch für die Kundenklasse, ich interessiere mich für Token-Produkte, interessant sein kann. Auf der zweiten Ebene muss man sagen, und da muss man immer nochmal genauer reinschauen, wie ändert sich eigentlich die Struktur des Produktes? Also wenn ich den reinen Carbon Credit habe, bin ich im nicht regulierten Bereich. Wenn ich den tokenisiere, kann sich das ändern. Und in vielen Fällen ändert sich das auch. Also jetzt am Beispiel, wir haben jetzt hier einen Carbon Credit Backed Token, also einen Token, der mit einem tatsächlichen Carbon Credit hinterlegt ist. Dann muss man sich den und seine Eigenschaften genau anschauen und überlegen, wie ist das in das nationale Aufsichtsrecht einzuordnen. Und da stellt sich dann häufig die Frage, ist das ein Kryptowert? Ja oder nein? Also nach dem KWG-WPEG reguliertes Finanzinstrument. Und ja, und da ist die Frage häufig mit Ja zu beantworten. Und zwar häufig deshalb, weil man da irgendwo auch einen Anlagezweck sieht. Der drängt sich zwar nicht auf, ich habe zwar schon gesagt, das ist jetzt kein riesiger Wertzuwachs zu erwarten, aber wenn ich als Emittent diese Carbon Credit Token auf den Markt bringe und die entsprechend bewerbe und sage, ja, das ist ein gutes Produkt und da werde ich gegebenenfalls auch gewisse Gewinne erzielen können, wenn ich die wieder verkaufe, über eine längere Zeit halte, weil der Markt an sich ja sich positiv entwickeln wird, dann habe ich da quasi schon diese Schwelle überschritten und bin dann mit meinem Carbon Credit Token bin ich dann in der Regulatorik drin. In dem zweiten Schritt muss man sich dann natürlich immer die Frage stellen, was für eine Rolle nehme ich in dieser ganzen Kette des Vertriebs ein? Also ich als Emittent, wenn ich einen Kryptowert emittiere, profitiere ich häufig von meinem eigenen Emissionsprivileg, also muss da jetzt keine besonderen Lizenzen für haben, jetzt nach dem nationalen Aufsichtsrecht. Aber wenn ich die Dinge veräußere, also als gerade dieser Intermediär, die wir häufig beraten, agiere, dann brauche ich eben Lizenzen von der BaFin dafür. Also dann handle ich am Ende mit einem Finanzinstrument und dann muss ich dafür entsprechend lizenziert sein. Das ist so ein bisschen der Blick aus dem nationalen Aufsichtsrecht. Jetzt haben wir am 30. Dezember 2024 die gute MiCA. Da ändert sich dann wahrscheinlich auch der Blickwinkel des Emittenten, der jetzt erstmal noch nicht so ganz streng von den Themen betroffen ist, aber der dann unter MiCA eben ein White Paper für dieses Produkt auf den Markt bringen muss. Das hat aber, natürlich kommt dann der Projektentwickler zu mir und sagt, ja, wie, ich muss jetzt ein White Paper machen, wenn ich den jetzt nicht tokenisiere, den Carbon Credit, dann muss ich das nicht machen. Und wenn ich den tokenisiere, dann muss ich es machen. Warum sollte ich das tun? Und dann ist meine Antwort häufig, dann hast du am Ende ein in gewisser Weise standardisiertes Produkt, das auch eine gewisse Professionalität im Markt hat und vielleicht auch dann dir einen Vorteil verschafft, wenn du auf industrielle zugehst oder institutionelle Investoren vielleicht auch, weil du dann ein ja, mehr oder weniger reguliertes Produkt hast und dann eben auch in dem gesamten Markt ja, wie so eine Art Qualitätssiegel vielleicht auch hast. Und das ist ja durchaus auch eine Chance für den Markt, wenn ich quasi aus der originellen nicht regulierten Szene dann in die regulierte reinkomme. Das wird dann die Intermediäre dazu verpflichten, gewisse Lizenzen zu bekommen, aber dann auch ja ein sagen wir mal, interessanterer Gegenpart zu sein für den ganzen Sektor, weil ich eben dann beaufsichtigt bin und gewisse Kapitalanforderungen und weitere Anforderungen nicht ganz geringe ja, erfüllen muss. Und dann bin ich auch vielleicht interessanter für den gesamten Markt. Und eben, wenn man auf das Produkt schaut, habe ich dann ein Produkt, das ja auch ein gewisses Qualitätssiegel hat, weil ich ein White Paper da ausgeben muss. Und die Anforderungen sind dann am Ende nicht so hoch, wie sie jetzt im Prospektrechtlichen wären. Also ein Prospekt ist natürlich noch mal einen Tacken mehr als ein White Paper. White Paper ist das Prospekt Light. Und das entspricht an vielen Stellen auch dem, was ich vielleicht auch in meiner Produktinformation schon ausgeben würde. Also wenn ich ein Produkt auf den Markt bringe, jetzt mal unabhängig davon, ob es ein Finanzinstrument ist oder nicht, dann gebe ich ja auch gewisse Produktinformationen aus. Und ja, da habe ich dann auch natürlich einen Mehraufwand in Bezug auf das White Paper, aber vielleicht nicht ganz so viel, wie es auf den ersten Blick scheint. Und wie gesagt, diese Fragmentierung, die aktuell im Markt ist, die wird dann, wenn wir da mehr in die Regulatorik reingehen, auch in gewisser Weise reduziert, weil dann die meisten, also zumindest die tokenisierten Produkte unter MiCA, dann alle whitepaperpflichtig soweit sind und dann auch gewissen Standards entsprechen müssen. Dann hat auch der Markt eine gewisse Vergleichbarkeit. Wenn ich dann die Whitepaper heranziehen kann, um die Produkte miteinander zu vergleichen, dann hilft mir das, auch eine Entscheidung zu treffen und gewisse Transparenz in Bezug auf die Produkte zu haben. Also ich finde, dann ein reguliertes Finanzinstrument de facto zu haben, also in dem Fall ein unter MiCA regulierter Kryptowert, das kann auch schon Vorteile für den Markt bedeuten.
Sehr spannend. Und was mich jetzt noch interessieren würde, ist, die Projekte oder auch die Firmen kommen natürlich zu dir am Anfang, bevor es losgeht. Wo stecken denn diese ganzen Projekte? Sind die schon live oder sind die in der Mache oder sind die noch bei dir und sind aus dem Rechtlichen noch nicht draußen? Oder was auch sein kann, die kommen zu dir, dann merken sie, oh, das ist aber dann doch wesentlich komplexer, als ich dachte. Wir machen es doch nicht. Also wo stecken die ganzen Projekte?
Sehr noch in den Kinderschuhen, wie dieser ganze Markt auch. Also viele Projekte sind absolut in den Startlöchern. Also gerade wenn wir an so ein klassisches Aufforstungsprojekt denken, dann kommt der Vermittler, der Intermediär zu mir und sagt, wir haben hier einen Projektplan. Da ist jetzt geplant, 5 Hektar im Amazonas mit den und den Bäumen zu bepflanzen. Da werden wir dann perspektivisch 5000 ja, Carbon Credits daraus generieren können. Und das ist jetzt mal unser kleines Pilotprojekt. Das sind so, in dem Stadium befindet man sich häufig. Also die Projektplanung ist teilweise angestoßen, vielleicht auch abgeschlossen, aber die Dinge werden dann erst angestoßen. Und dann redet man darüber, wie man das Projekt dann oder das Produkt am Ende strukturiert. Dann kommt es dann nämlich eben zu der Entscheidung, mache ich quasi nur eine Emission auf klassische Weise, mit einem Carbon Credit nicht tokenisiert oder tokenisiere ich das? Oder mache ich vielleicht teils, teils? Das ist dann immer das, wo ich dann noch ein bisschen mit begleite und dann eben genau sage, wenn das Produkt tokenisiert wird, dann passiert das und das. Wenn es nicht tokenisiert wird, ist es zwar ein bisschen einfacher, da zum Ziel zu kommen, aber vielleicht ist es mit Blick auf die Kunden, die ich ansprechen möchte oder die Art und Weise, wie ich das vertreiben möchte, vielleicht doch besser in die Tokenisierung reinzugehen. Also das ist natürlich auch eng verbunden mit strategischen Erwägungen. Ich kann natürlich als Rechtsanwältin die Rechtslage erklären und ich versuche da auch immer möglichst viel auch strategische Überlegungen mit einzubeziehen. Häufig haben dann auch Projektentwickler oder Vermittler schon gewisse Vorstellungen, von denen man sie dann auch nochmal abbringt, aber nicht immer.
Und was glaubst du, wie es weitergeht? Also was passiert hier nächstes Jahr oder übernächstes Jahr? Ist das ein Sturm im Wasserglas oder kommt da so eine richtige Welle an Projekten auf uns zu?
Ich glaube schon, dass der Markt sich weiterentwickeln wird und zwar sich auch mehr in sowohl was die Projekttiefe, was die Professionalität und auch was die insgesamte Marktkapitalisierung anbelangt, sich deutlich erweitern wird. Also es hat ein Riesenpotenzial, was natürlich sehr vorangetrieben wird, auch durch die gesetzgeberischen Ambitionen und die weitere Regulatorik, die den ganzen industriellen Sektor immer noch enger ja, an die Leine nimmt und eben letztlich auch dazu mehr oder weniger verpflichtet, dass man da diese Produkte kaufen muss. Und deswegen ist diese verpflichtende, teilweise verpflichtende Nachfrage was den ganzen Markt dann noch weiter vorantreiben wird. Und dann auch ja aus dem Endkundeninteresse auch heraus. Was man auch wahrnimmt, ist, dass die Nachfrage am Endkunden auch in Richtung, wie ist das Produkt strukturiert? Ist das nachhaltig? Was kaufe ich da eigentlich? Und wenn quasi der Hersteller selbst nachweisen kann, dass er diese Dinge sieht und dass er sich auch im Markt entsprechend einkleidet mit Produkten wie Carbon Credits, jetzt mal tokenisiert oder nicht tokenisiert, wird es auf jeden Fall zunehmen. Wo ich noch ein sehr großes Defizit sehe, ist die Finanzierung und zwar auf Projektentwicklerseite. Und das ist nochmal, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und häufig sind die Banken nicht unbedingt bereit, diese Anschubfinanzierung zu leisten, wenn sie nicht irgendwo auch ja, eine gewisse Finanzierungssicherheit bekommen. Und da kommen dann wieder die CO2-Zertifikate, Carbon Credits ins Spiel, die ich vielleicht schon generiert habe, die ich bei mir liegen habe. Und die ja, kann ich letztlich als so eine Art Collateral vielleicht auch nutzen. Also ich kann der Bank sagen, ich gebe dir hier meine Marktwert 19 Euro das Stück vorhandenen Carbon Credits als Sicherheit für die Gewährung eines Kredites. Also die Ideen gibt es im Markt schon, um eben diese Anschubfinanzierung hinzubekommen, weil mit mehr können die Projektentwickler nicht aufwarten. Also die haben dann einfach keine andere
Das
Möglichkeit.
heißt, man finanziert die Arbeit der Projektentwickler vor.
Genau, da ist eben, das ist so ein bisschen der Refi-Gedanke. Also wie kriege ich eigentlich die Finanzierung in dem Markt auch hin? Und da können dann auch tokenisierte Carbon Credits eine Rolle spielen, weil ich die dann, die Geschäftsidee gibt es auch schon, dass man dann eben die Carbon Credits als Collateral der Bank gibt als Sicherheit und dafür dann ein Kredit gewährt bekommt. Und ja, das ist dann auch eine der Ideen, die man da umsetzt.
Sehr
Und
spannend.
dieses Defizit muss eben auch noch behoben werden. Also man merkt schon, wenn man sich den Markt anschaut, da gibt es ja, gewisse Schwachstellen an allen Ecken und Enden, die es jetzt gerade noch auszugleichen gilt, sei es die Registerproblematik, die ich angesprochen habe, die man jetzt zunehmend auch versucht, mit eigenen Blockchain-Lösungen ja, aufzulösen, indem man seine eigenen Register auf den Markt bringt und besondere Zertifizierungsstandards mit reinbringt. Und ja, dann eben auch die Nachverfolgbarkeit des Projektes blockchain-basiert ablaufen lässt. Genau, und das funktioniert dann so, dass man sagt, diese komplette Datenbasis, die sich aus meinem Projekt heraus entwickelt, die wird blockchain-basiert abgebildet. Und das ist auch noch ein Anwendungsfall für DLT-Lösungen, die ich sehe, um diesen Vertrauensverlust eben auszugleichen. Anschubfinanzierung, wie gesagt, auch lösbar, indem man die vorhandenen Carbon Credits als Token ja, dann zur Verfügung stellt. Die werden dann auf einer sogenannten Treuhand-Wallet, werden die dann verwahrt, bis quasi der Kredit wieder zurückgezahlt werden kann. Und dann kann man damit seine Projekte weiter umsetzen. Und ja, letztlich dieser Hebel, ich tokenisiere mein Produkt, öffne mir damit die Regulatorik. Ich sage ganz bewusst öffnen, weil es natürlich aus meiner Sicht auch nur eine große Chance ist, eben ein standardisiertes Produkt, weil zukünftig White Paper pflichtig auf den Markt zu bringen, dann auch die Intermediäre attraktiver zu machen, weil sie letztlich ja lizenziert sein müssen, um diese Produkte dann auch zu vertreiben. Und damit dann eben die Intermediäre professionalisiere und für institutionelle Kunden dann vielleicht auch attraktiver mache. Und eine weitere Entwicklung, die ich sehe, ist, dass ja der Markt eine gewisse, ja, der wird in gewisser Weise sich ausdünnen, und zwar im Hinblick auf Produkte, die einfach besonders vertrauenswürdig sind. Soll bedeuten, dass das ausgewiesene CO2, was da gespeichert sein soll nach dem Carbon Credit, auch tatsächlich gespeichert wird. Das wiederum ist dann blockchain-basiert nachzuweisen bestenfalls, und dass es sich dann eben in diese Richtung entwickeln wird. Und die, sagen wir mal, sichersten Produkte sind dann eben auch eher die, die reguliert sind. Und deswegen sehe ich da auch schon eine starke Tendenz in die Tokenisierung rein, einfach weil der Bedarf von professionellen Produkten so stark nachgefragt wird. Und das ist eben auch darauf zurückzuführen, dass hier jetzt nicht unbedingt monetäre Anreize, die ganz große Rolle für den Kauf eines Carbon Credits vorhanden sind, sondern eben insbesondere die Professionalität und Sicherheit des Produktes, also letztlich der Nachweis des gespeicherten CO2, ja, die prägende Rolle spielt. Und
Also in Summe
deswegen.
ist da einiges in der Entwicklung in dem gesamten Bereich, das ist ein wachsender Bereich. Aber wenn ich dich richtig verstehe, dauert es noch eine Weile, bis da wirklich dann auch einiges zu sehen ist von außen. Vielleicht letzte Frage von meiner Seite: Wie sieht es um die Nachfrage aus? Gibt es schon Konzerne, Unternehmen, die sich gerne CO2-Credits kaufen würden, tokenisierte CO2-Credits, sofern es die schon gibt oder sofern es mehr davon gäbe, oder ist es auf der Nachfrageseite noch ein bisschen dünn?
Es ist leider dünner geworden. Also die Nachfrage war vor 1,5 Jahren, glaube ich, noch deutlich höher als jetzt, aufgrund dieser ja, Registervorfälle, die ich erwähnt habe bei Verra und Goldstandard. Das hat den Markt sehr zurückgeworfen. Leider, davon muss man sich jetzt eben erstmal wieder ein bisschen erholen. Dann wird wahrscheinlich auch die Nachfrage wieder steigen aus einem freiwilligen Antrieb heraus. Das sind ja dann ja auch insbesondere die Unternehmen, die besonders viel CO2 ausstoßen und ein besonders hohes Interesse daran haben, sich da irgendwie einigermaßen auszugleichen und dann auch ja das am Ende für sich zu Offsetting-Zwecken nutzen zu können und auch ja nicht nur im Marketing, sondern dann eben auch zukünftig in der Regulatorik vernünftig nutzen zu können. Und deswegen wird, glaube ich, aus dem Anspruch heraus, ich will mich offsetten, der Markt da weiter wachsen und sich erholen, und dann eben auch, ich muss mich offsetten aufgrund meiner Berichtspflichten, wird es dann auch ein weiterer ja, Multiplikator für den Markt sein, aber eben nur in Bezug auf Produkte, die dann auch geeignet sind, um das Offsetting dann auch betreiben zu können, wenn ich dann eben mich nicht auf mein Produkt verlassen kann, weil das dann nicht vernünftig zertifiziert und registriert wurde und nicht richtig nachverfolgbar ist, dann fällt mir das alles auf die Füße, und dann wende ich mich natürlich an den Ausgebenden, den Emittenten, und sage, du hast mir da ein Produkt verkauft, was letztlich nicht zu dem genutzt werden konnte, wofür es gedacht war und jetzt möchte ich da entschädigt werden oder ähnliches. Also das ist natürlich für den Emittenten äußerst schlecht, aber auch für den gesamten Markt schlecht. Und die Vorfälle, die jetzt zuletzt eingetreten sind, die sollten sich nicht wiederholen. Ich glaube, da ist der ganze Markt dran interessiert und ein Hebel ist eben ganz klar auch die Tokenisierung rein in die Regulatorik, um diese Dinge zu verhindern und um auch den Markt außerhalb des CO2-Zertifikatemarktes das Signal zu senden, wir haben hier ein professionelles Produkt. Natürlich, das muss ich dazu auch sagen, tokenisierte Produkte sind ja nicht für alle interessant manchmal und das ist leider immer noch was, womit ja der gesamte Tokenmarkt kämpft. Es ist ja so, dass immer noch so gewisse Vorbehalte bestehen. Ich meine, die sind wirklich weitgehend abgebaut, aber nicht jeder traut sich an tokenisierte Produkte ran. Das muss man natürlich auch immer noch mal mitdenken. Aber ich glaube, das wird sich auch zunehmend noch weiter abbauen. Und dann wird man ja über die Tokenisierung ja noch eine andere Nachfrage generieren. Und falls dann tokenisierte Produkte nicht attraktiv sind, kann ich ja immer noch meinen nicht tokenisierten Carbon Credit verkaufen. Also man kann ja durchaus darüber nachdenken, sowohl tokenisierte Carbon Credits auszugeben als auch nicht tokenisierte und dann meinem angesprochenen Kunden die Wahl zu stellen, was möchtest du denn haben? Aber ich glaube, das eine wirkt dann auf das andere und gibt beidem eine gewisse, ja, Qualität.
Sehr interessant, aber wie gesagt, ich habe es schon vermutet, momentan entwickelt sich noch die Angebotsseite und die Nachfrageseite, die braucht noch ein, zwei Jahre. Vielen Dank, Viktoria, für das Gespräch. Das war sehr interessant, da mal die rechtliche Seite der CO2-Tokenisierung zu beleuchten. Und dann wünsche ich dir und allen Hörern da draußen noch einen wunderbaren Tag.
Vielen Dank, Philipp, von mir auch. Danke.